Herzlich willkommen zu Erfolge. Serien episodenweise.
Mit Clemens Fischer.
Schön, dass ihr wieder reinhört. Vielleicht kennt ihr mich auch von meinem anderen Podcast Sternentor, den ich mit Thomas mache, wo es, wie man schon hört, um Star Trek geht. Nein, natürlich um Stargate. Zuerst zum Feedback. Da kam eine kleine Meldung hinein über Twitter von 73falken44 Racing @73falken44. Jetzt habe ich Lust auf Spaghetti. Ausrufezeichen. Also, ich hoffe, du hast deine Spaghetti zeitnah auch dann erhalten von irgendjemanden oder dir vielleicht bestellt. Wer weiß. Grüße an dich. Es hat sich jetzt noch niemand gefunden oder ja, mich angeschrieben wegen Band of Brothers. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht es einfach, wenn ihr hier in einer Folge oder mehreren dabei sein wollt und mit mir die Serie so in dieser Form besprechen möchtet. Also schreibt mich da einfach an, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich hatte bei der letzten Aufzeichnung, also wo es ja um Corel hier, um die erste Folge ging, auch dieses eine Video erwähnt mit diesem Panzer, wo das erklärt wird mit dem Chassis. Ich habe es dann doch nicht beigefügt in die Shownotes, weil es da nicht so gut passt. Ich werde es dann hoffentlich, wenn ich dran denke, in die Folge dann packen, wo auch diese Panzerschlacht dann da stattfindet, und das macht da einfach ja mehr Sinn. Genau, das ist auf diesem YouTube-Kanal Beckufs, falls ich das so richtig ausspreche, ist ein deutscher Kanal, der sich so um militärhistorische Dinge dreht und auch Serien und Filme da unter die Lupe nimmt und in dem Bereich analysiert. Ja, die heutige Folge Day of Days, also der Tag der Tage, und im Deutschen hieß es, ja, oder heißt es auch immer noch, der erste Tag. Genau, Folge 2 von Band of Brothers. Regie heute Richard Lundgren. Ich hoffe, das spreche ich ungefähr richtig aus. Unter anderem hat er die Filme gemacht Der Missionar oder Richard 3 oder Der Dritte. Geschrieben von John Orloff. Wird uns später noch eine Episode bescheren, und zwar Why We Fight. Ja, unter anderem hat er geschrieben Die Legende der Wächter, Anonymous, oder die Serie Master of the Air. Originalerstausstrahlung hier der 9.9.2001, und dann zu uns rüber aus den USA kam diese Folge am 25.03.2005. Also eine ordentliche Zeitverzögerung. Normal ist ja 1-2 Jahre. Nun denn, die Zusammenfassung. Also im letzten Teil wurde es angeteasert, oder es war auch klar, dass es so kommt. Wir haben jetzt D-Day. Viele Flieger damit, also inkludiert den Fallschirmjägern, überqueren den Ärmelkanal, um eben ja ihre Soldaten da, die Amerikaner, an die Normandie zu bringen. Natürlich nicht nur die Amerikaner, aber die anderen kommen dann ja meist per Schiff. Ja, die Deutschen leisten starken Widerstand gerade im Flakbereich, also die Flugabwehr, sodass zahlreiche Flugzeuge auch abstürzen. Viele Soldaten der Alliierten kommen dabei natürlich ums Leben. Die sind ja auch sehr gefüllt, die Flugzeuge, und werden auch über die Normandie verstreut. Die Überlebenden bei seiner Landung in einem Feld hat Lieutenant Winters seine Waffe und so Vorräte und auch sein Funkgerät verloren. Tut sich da mit dem John Hull Hall zusammen, einem Sergeant, den er da auftreiben kann, beziehungsweise der da auch landet. Ja, zusammen suchen sie die Easy Company. Im Laufe der Nacht versammeln sie sich, beziehungsweise immer mehr Soldaten, und gemeinsam überfallen sie dann einen kleinen deutschen Versorgungstrupp, einen Konvoi, der mit Pferden unterwegs ist. Und in der nächsten Stadt begegnen sie dann Lieutenant Buck, genannt Compton, von der Easy, und der Winters wird darüber ja informiert, dass der eigentliche Befehlshaber der Easy Company, Meehan, wohl den Einsatz nicht überlebt hat, beziehungsweise als vermisst gilt. Ich glaube, zu Beginn sieht man auch, wie sein Flugzeug getroffen wird und zerbricht oder abstürzt. Genau, und natürlich übernimmt er dann als Stellvertreter nun erst einmal auch die Easy Company, und sein erster Befehl lautet, eine deutsche Artillerie-Geschützstellung in der Nähe der Stadt Brecourt auszuheben, und die beschießt dann nämlich die Strände, behagt da praktisch die alliierte Landung. Ja, also es wird zum ersten Mal richtig ernst für die 506. Fallschirmjäger dort, das Regiment und auch die Easy Company, die ja dazu zählt. Nun zu dem damaligen Gefecht, etwas verkürzt, ne, um Brecourt Manor. Genau, also nachdem er sich am 6. Juni dort 1944 die Ortschaft Le Grand Chemin mit seiner Stammeinheit da gesichert verbunden hatte, wurde eben Winters abkommandiert, bekam wirklich nur eine minimale Anweisung, und zwar gäbe es ja Feuer entlang der Hecke, dort kümmern sie sich darum. Ja, und ohne dann weitere Einweisungen fand sich da Winters mit der Aufgabe nun ja konfrontiert, diese Artilleriebatterien zu zerstören. Ursprünglich wurde berichtet, dass es sich bei der Batterie um eine 10,15 Meter LEFH-18 handelt, die auf eben die Dammausfahrt Nummer 2 feuerte, also Utah Beach, da eben die 4. Infanteriedivision störte, die da landeinwärts am Vorrücken war. Mehrere andere Einheiten waren am frühen Morgen auch auf diese deutsche Stellung gestoßen, aber konnten da von den deutschen Soldaten zurückgedrängt werden. Winters unternahm gegen 8.30 Uhr eine Erkundung nach, also mit seinem Trupp aus 12 Mann, und hat also auch von seiner Kompanie und anderen zusammengetrommelt, ohne Kenntnis der Lage dort, der Geschützstellung südlich von Le Grand Chemin. Ja, über die andere Seite der Hecke hatte er auch keine Infos gehabt, also war schon etwas riskant. Wenn ich das so richtig verstehe, ergriff dann eben diese Precourt-Manor da diese Stellung an, also das waren so Schützengräben und eben diese Artillerie. Batterien, 4 Stück, 3 Meilen südwestlich von Utah Beach und nördlich des Dorfes Saint-Mère-Dumont lag das, und dort entdeckte er die Batterie Nummer 6 des 90. Artillerieregimentes. Genau, es waren 4 Haubitzen, 105 mm, also 10,5 cm, die durch die Gräben da verbunden waren und eben von einer Kompanie dort verteidigt wurden. Ursprünglich war es wohl so, dass also diese normale Standardbesatzung dieser Geschütze in der Nacht davor, oder war die desertiert anscheinend oder abkommandiert worden? Also der dort zuständige Oberstleutnant Friedrich von der Heyte von der 6. vom 6. Fallschirmjägerregiment, also den Deutschen, der hat da wohl diese Landung auch Utah Beach am Strand beobachtet und erfuhr, dass diese Stellung aufgegeben wurde, reiste dann nach Corentin, wo er eben seinem 1. Bataillon befahl, Saint-Marie-Dumont und auch die Stadt Précourt zu besetzen und auch zu halten, und schickte dann da eben ja seine Soldaten mehrheitlich zu dieser auch Artillerie, zu diesen Batterien. Laut der offiziellen Geschichte der US Army über diese Ereignisse von D-Day, da schweigen die sich wohl etwas aus. Weiß ich nicht, wie es heute noch ist, aber das hatte ich gelesen bei Wiki. Da war ein Armeehistoriker, S.L.A. Marshall, und er interviewte Winters über den Angriff, aber das Interview war nicht privat und viele von Winters vorgesetzten Offizieren waren da anwesend, und laut seinen Memoiren Beyond Band of Brothers könnte er seine Beschreibung dieser Ereignisse heruntergespielt haben, um eben persönlich da einen irgendwie Ritterschlag zu vermeiden, und er wollte auch den Bericht da knapp kurz halten, also wollte da nicht so in diesen öffentlich berühmt oder in diesen Fokus treten. Da hatte er wohl nicht so das Interesse daran. Ja, tatsächlich gab Marshall dann in seinem Bericht an, dass Winters etwa 200 Männer für dieses Kommando hatte. Allerdings wurde eben von fast jedem beteiligten Mann später dann für diese Rolle eben, wurde seine Leistung anerkannt. Und das waren ja auch nicht 200 Leute, sondern auch viel weniger. Ja, ihr werdet die Folge wahrscheinlich gesehen haben, wie es ausging. Wenn nicht, müsst ihr kurz weghören, aber ja. Und zwar, ja, wir hatten die beteiligten Streitkräfte eben aus den USA und Deutschland. Angegeben wird es auf der Wiki-Seite als das Gefecht, es waren 23 Paratroopers, also Fallschirmjäger der USA von der 506. genau, dem Fallschirmjägerregiment dort. Und eben dem gegenüber war eine größere Anzahl, und zwar ungefähr 60 Soldaten, unter anderem auch mit 4 Maschinenguns, also den MG-42 ist das, glaube ich. Zu den Verlusten, ja, also Casualties. Die US-Truppen verloren während dieses Gefechts 4 Leute und 2 wurden verwundet. Auf der deutschen Seite wurden 20 Soldaten getötet, 12 gefangen genommen, und eben diese 4 Haubitzen, diese 4 Geschütze wurden disabled, also ja, unbrauchbar gemacht. Das ist ja auch bei diesen Fallschirmjägern, sind ja auch da damals, heute bestimmt auch noch, eine mobile Einsatztruppe sozusagen gewesen, die einfach dort Chaos stiften sollten und auch Probleme aus dem Weg räumen sollten für die, in Anführungszeichen, aber auch die Hauptstreitmacht, die dann über den Beach ankommt. Und deshalb war der Auftrag auch, diese Geschütze da zu zerstören, denn sollte man da einfach die Stellung einnehmen, kann es ja auch sein, dass dann ein Gegenangriff käme und da sind die dann auch zahlenmäßig wohl auch nicht drauf vorbereitet. Deshalb wollte ist eben der Auftrag dann an Fallschirmjäger, das dann zu zerstören und auch nicht einzunehmen. Zur Trivia, es wird auch angedeutet, dass Spears eben die deutschen Kriegsgefangenen am D-Day tötete, aber die tatsächlichen Fakten über diese Geschichte bleiben unbekannt. Es wird berichtet, dass diese Ereignisse am D-Day außerhalb von Corentin und in Bastogne eben stattfanden. Und auch die Zahl der getöteten Soldaten ist da nicht bekannt. Die einzige Person, die es weiß, ist eben besagter Ronald Spears. Dieser verstarb 2007. Also ja, das weiß man nicht so, ist nicht so einwandfrei belegt. Die Szene, in der Don McClarkey in schweres Feuer läuft, um etwas zu holen, wo er dachte, das ist eine Luger. Also der ist da während der ganzen Serie auch auf der Suche nach dieser Luger. Und laut Ambroses Buch ist das wohl tatsächlich so gewesen. Bei dem Gegenstand, den er dann aufhegt, handelte es sich dann aber um eine Visiereinrichtung für ein 105er Gewehr, was er da findet. Ich fand, das sah eher wie eine Signalpistole aus, aber wird schon so seine Richtigkeit haben. Nachdem eben Lieutenant Winters zu Sergeant Garnier sagt, hier, ich bin kein Quäker, und dann unter großem Gelächter geht, kommentiert dieser besagter Garnier, ja, da er aus Lancaster County stammt, ist er wahrscheinlich ein Mennonit in seinen Memoiren, die er dann veröffentlichte ein paar Jahre später, nach dieser Miniserie, erwähnte Winters, dass er, also beziehungsweise seine Vorfahren tatsächlich Mennoniten waren, obwohl seine unmittelbare Familie eben keine festen Anhänger dieser Religion waren. In der Armee ist man allgemein der Meinung, dass Winters für seinen Angriff auf Precourt Manor eine Ehrenmedaille anstelle des Distinguished Service Cross verdient hätte, aber es gab noch eine weitere Ehrenmedaille, die in einer anderen D-Day-Aktion dann an ihn verliehen wurde, und es gab auch Bedenken, zu viele Medaillen da zu vergeben, ne? Also nicht, dass man hier die Leute zu schnell befördert, oder wie verstehe ich das jetzt? Der Angriff auf Precourt Manor, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wird in West Point auch, was am Ende, glaube ich, auch eingeblendet wurde, als Taktik eben für kleinere Einheiten gelehrt, die dann einen Angriff auf größere Feindverbände oder einen überlegenen zahlenmäßigen Gegner durchführen. Also das ist, hat es ins Lehrbuch geschafft. Die Schlacht eben von Precourt dauerte wohl etwa 15 Minuten, also hier in der Serie, aber in Wirklichkeit waren das 3 Stunden, also wurde hier zusammengerafft, aber gut, das ist ja klar, dass es Unterschiede gibt, Serie und Realität. Die einzigen beiden getöteten Soldaten sind John Hull und ein ungenannter Warrant Officer Andrew Hill, aber in Wirklichkeit gab es eben 4 Tote und 6 Verwundete, schrieb so jedenfalls Winters in seinen Memoiren. Für die Dreharbeiten zu dieser Episode, auch sehr interessant, wurden 14.000 Schuss Munition benötigt. Schon eine ganze Menge, wie ich finde. Ein vom Filmemacher und Prozessanwalt Vance Day produzierte Doku mit dem Titel The Battle at Precourt Manor wurde im August 2010 in Salem, Oregon, während einer Veranstaltung für Donald Malarkey, der in der Easy und während des Einsatzes in Precourt diente, uraufgeführt, und dieser Day ist ein guter Freund auch von Malarkey, und die beiden reisten auch viel umher, um diese Frontline-Leadership-Seminare im ganzen Land durchzuführen. Vor allem für Strafverfolgungs-, Militär- und Führungsorganisation Lynn Buckcompton war ebenfalls regelmäßig bei diesen Veranstaltungen dabei, ja, und bei diesen Vorführungen auch beteiligt. Diese Episode hat 2 Emmy Awards gewonnen, for Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special, and Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special. Es gibt wohl auch, habe ich gefunden, eine, ich glaube, es nennt man Tabletop, so Spielreihe. Ich bin da jetzt nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Da gibt es wohl auch genau diese Schlacht, diesen Kampf, dieses Battle. Und zwar nennt sich das Battleground Precourt Manor 1944 Scenario. Und da gibt es auch noch weitere andere Schlachten. Ist in den Shownotes, könnt euch da gerne den Link mal anschauen, wenn euch das interessiert. Der Angriff, die Taktik in Deutsch, genau, also diesen Angriff, da gibt es nochmal eine auseinander, auch mit Grafiken genommenen englischen Link, da hat jemand das analysiert aus der Serie, auch immer die Standorte der Einheiten, und das gibt es nochmal als deutschen Link, beides finde ich sehr schön aufgearbeitet, auch in den Shownotes könnt ihr euch das dann anschauen. Ja, nun zu den Fehlern. Vor dem Angriff in der Nähe von Precourt Manor studierte das Personal eine lokale Karte, auf dem Collins Road konnte man da lesen. Tatsächlich war die Straße aber auch erst nach der Landung später umbenannt worden, um dort einem gefallenen Soldaten dann zu ehren. Also eigentlich hätte da kein Schild so gestanden, oder da wäre ein anderer Straßenname drauf gewesen. In Minute 40, nachdem das Geschütz erbeutet wurde, zielt Winters mit seinem Gewehr, aber der Verschluss seiner M1 ist zurückgeschlossen. Also bedeutet, es ist eigentlich kein Magazin eingelegt, ne? Und daher hätte er da gar nicht schießen können. Dumme Sache. Als Winters den Kartoffelstamper, also die deutsche Granate, in den Lauf der ersten 105mm Kanone fallen lässt, zieht er diesen Stift nicht richtig heraus und das kann man sehr deutlich sehen und eigentlich hätte das so nicht klappen können, dass das dann die Granate hochgeht und das Geschütz unbrauchbar macht. Am Ende des Angriffs auf Bricourt, als Winters das Maschinengewehr da, dem Maschinengewehrteam befiehlt, sich zurückzuziehen, hält der Hilfskanonier, der auf seinem Stativ montierte MG, diese am Laufschutz fest, um die Waffe eben aus der Halterung zu nehmen. Ist relativ unrealistisch, denn in echt sind diese Waffen dann sehr heiß und angestaute Hitze wegen des ständigen Feuerns. Da hätte er sich schwer verbrannt. Zu sehen ist auch ein Feuerzeug, also irgendwie es taucht sehr oft auf, in anderen Serien auch mit Feuerzeugen, die es zu der Zeit nicht gab. Und zwar bis 43 waren die Zippos aus Chrom und hatten runde Ecken und im Jahr 43 mussten sie dann von Chrom auf schwarze Farbe für ihre Standardfeuerzeuge wechseln, die dann an die Soldaten gegeben wurden. Kleiner Fehler an der Stelle. Der Nachname der von Andrew Scott gespielten Rolle John D. Hall ist falsch, denn in der Realität hieß die Person John D. Halls. Warum die das geändert haben? Merkwürdig. Einfach das S vergessen oder Absicht. Wer weiß. Gegen Ende der zweiten Episode hier, als die einfache Gesellschaft da im hinteren Teil des Trucks kocht, also die Leute, Männer, steht auf der Heckklappe Left Hand Drive. Dies ist aber irrelevant, da alle US-Fahrzeuge Linkslenker sind und bei einem US-Militärfahrzeug wäre das nicht anders. Das ist wohl der Tatsache geschuldet, dass eben in Großbritannien gefilmt wurde. Ja, macht Sinn. Mehrere Soldaten rauchen Lucky Strikes mit dem bekannten großen roten Punkt auf der Packung. Die Lucky Strikes, die aber kostenlos an die Soldaten während des Krieges verteilt wurden, hatten zu diesem Zeitpunkt Green Strikes, also einen grünen Punkt auf der Packung, um sie als diese kostenlose Zigaretten zu kennzeichnen, die sie eben auch waren. Komischen Satz, den ich hier gebildet habe, aber das passiert. Nun zum Zitat der Woche. Wieder relativ zu Beginn. Hat mir gut gefallen. Und zwar Winters zu diesem Soldat, der da gerade auch mit dem Fallschirm landet. Die haben jetzt so Codeworte, ne Blitz und Donner. Winters sagt Blitz und der Soldat, ach scheiße. Und Winters so, ich glaube nicht, dass das die korrekte Antwort ist. Ich sage Blitz, sie sagen Donner. Ja, fand ich doch sehr gut und lockerte die Sache etwas auf. Ja, bemerkenswert fand ich noch die Szene im Tunnel bei den Gleisen da, wo Gandhi das Feuer eröffnet, obwohl eben Winters sagte, hier nur auf meinen Befehl wird hier geschossen. Grinst dann noch relativ entschlossen und irre und vielleicht ist es auch dem Umstand geschuldet, dass sein Bruder in Monte Cassino da vor einiger Zeit starb und er das nur oder eben in einem Brief kurz vor Abflug Richtung Normandie erfuhr. Da halte das wohl noch nach in seinen Taten hier. Lieutenant Meehan ist vermisst oder tot, und Winters übernimmt eben jetzt dieses Kommando der Easy Company. Die toten Fallschirmspringer da bei Saint-Mère-Église, die da auch an den Bäumen hängen und auch da liegen natürlich, das ist bestimmt sehr bedrückend gewesen, wenn man da gerade ankommt, neu als Fallschirmspringer, ne? Wenn man sowas dann sieht und eben Spears mit diesen Kriegsgefangenen da, wie er dann denen noch Zigaretten gibt und die dann wohl exekutiert wurden, auch relativ heftig, auch wenn das nicht gezeigt wird. Also man schließt es dann aus den Schüssen, die man hört. Ja, der D-Day ist ja schon in vielen Spielen, also jetzt kommen wir zum Fazit wie COD, Comedy of Heroes, Battlefield 1942 oder auch das Add-on gab es hier, Road to Rome und Secret Weapons. Battlefield 43 gab es ja auch noch. Sudden Strike, mehrere Teile, sowie Filmen The Longest Day, Der längste Tag auf Deutsch, der Soldat James Ryan thematisiert worden. Hier nun zentriert mit dem Fokus auf das Fallschirmregiment der 506. und eben inkludiert die Easy Company. Für mich war die Folge okay, ja. Aber mir sind da einige Folgen oder Dinge aus anderen Folgen noch eindringlicher und emotionaler auch in Erinnerung geblieben. Und ja, ich weiß, es kommen auch noch etwas bessere Folgen, also die mir jedenfalls besser gefallen haben. Ich weiß nicht, wie es euch dort geht. Die erste Folge hat mir auch etwas besser gefallen. Da haben wir nämlich die Beziehungen mehr mitbekommen, also innerhalb der Easy Company untereinander wurde da gut dargestellt. Ja, und hier natürlich ging das nicht, weil in der Normandie bedingt war die ganze Situation auch völlig chaotisch, logischerweise, da die Flugzeuge früher die Leute rausschicken mussten, die Fallschirmjäger, weil sie beschossen wurden und völlig andere Orte hatten, wo sie landeten, da kilometerweit entfernt. Wie zuvor gab es hier auch wieder viele Fehler, besonders gravierend natürlich die Sache mit der deutschen Granate, die Winters da nicht richtig zündet und ja, dass einer der Soldaten da quasi ohne Deckung in diesem Baum heraus da das Feuer eröffnet, ist vielleicht auch nicht ganz so clever. Und wie dann Spears mit seinen Leuten relativ frontal und ungeschützt da auf das eine Geschütz, die Stellung da von der einen Batterie zuläuft, wo auch mehrere Leute dann angeschossen werden und sterben, war jetzt auch nicht so sinnvoll, eher übermütig. Weiß ich nicht, die Stellung der Deutschen da wurde ja auch, ich weiß nicht, wie das sonst ist, aber dass da keiner irgendwie die noch so anders sichert oder fast nur die Besatzung der Batterien dort ist und nicht irgendwelche Wachen oder patrouillenmäßig oder Späher oder irgendwas ist. Naja, wer weiß, vielleicht war es ja doch so ähnlich. Wie gesagt, ist ja immer auch Realität und dann die Umsetzung in einer Serie. Da geht natürlich immer etwas vielleicht auch verloren, aber in etwa so könnte man sich das vorstellen. Die ganze Sache ist ja auch relativ gut dokumentiert worden. Deshalb, sage ich mal, ein Daumen zur Seite. Es war okay, aber wie gesagt, es geht auch noch besser, finde ich jedenfalls. Ja, wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt es mir sehr gerne auf Twitter, Instagram, den Blog oder Facebook. Oder auch E-Mail geht auch. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann kontaktiert mich auch einfach. Dann können wir das natürlich auch sehr gerne machen. Ja, das war's von mir. Ich weiß jetzt nicht, wann die nächste Folge erscheint, aber ich kündige es, wie gesagt, auf Social Media immer einen Tag vorher an, dass ihr da Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Macht es gut und hört sehr gerne auch dann in der nächsten Folge wieder rein. Ciao!